Ja, wir hörten eben schon den Monatsspruch. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Und das ist eigentlich ganz wichtig. In einer Zeit, wo die Individualität des Menschen großgeschrieben wird, wo einfach Normen, Gesetze und Dinge, die uns einfach vertraut sind und die auch eine Gesellschaft einfach auch führen, in Frage gestellt werden. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen aus Kolosser 2, 6 und 7 mit der Überschrift Verwurzelt in Christus. Und dort im Kolosserbrief heißt es, ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr nicht genug danken. Der Predigttext ist eingebunden in die Warnung des Paulus vor Irrlehren, die die Gemeinde bedrohen. Und diesen Anlass verdanken wir es, dass Paulus uns hier so grundlegend etwas sagt, wie wir mit Christus verwurzelt werden können. Einmal sehe ich das unter drei Aspekten. Auf Christus zu hören, mit Christus zu kämpfen und mit Christus zu leben. Fest verwurzelt sein, so heißt es hier. Zuerst denken wir an die Wurzeln eines Baumes, ähnlich wie im Psalm 1, der an Wasserbächen gedeiht, groß wird und fest verwurzelt ist. Aber dieses Wort kann auch das Fundament eines Gebäudes bezeichnen. Wir wissen ja, je höher man hinaus will, umso tiefer muss man eigentlich ein Fundament haben, um stabil zu halten. Und hier beschreibt die Verwurzelung im Zusammenhang mit dem Herrschaftswechsel die Bekehrung zu Gott. Das ist das gute Fundament, meine Hinwendung zu Gott. Und darum geht es, dass wir zuerst einmal auf Christus hören. In einer Gesellschaft, die so multimedial aufgestellt ist wie unsere, wo man manchmal denkt, demnächst kriegen wir die Nachricht von etwas, was passiert ist, was noch gar nicht passiert ist, zuerst, weil es so schnell geht, da fragt man sich auch manchmal, was beeinflusst und was inspiriert mein Leben? Was prägt mein Leben? Was sind die Regeln für mein Leben? Und es ist gerade wichtig in einer Gesellschaft, wo wir so viel Informationen bekommen, wo auch eigentlich die Maßstäbe aufgelöst werden. Individualismus. Das, was ich denke, was richtig ist, das zählt. Der Gemeinschaftsgedanke tritt zurück. Und da ist es einfach wichtig, darauf sich nochmal zu besinnen, um was geht es eigentlich? Was verwurzelt mich in Christus? Ich habe mir heute noch im Gottesdienst habe ich mal gefragt, immer, liest du eigentlich mehr die Bibel oder schaust du mehr Fernsehen? Denk mal drüber nach. Ich weiß, wir werden nie so viel die Bibel lesen an Zeit geben, wie wir Fernsehen gucken oder sonst was machen. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem mal diesen Gedanken zu haben, was prägt mich eigentlich? Wo bin ich eigentlich verwurzelt? Und könnte es nicht hilfreich sein, dass beim Lesen der Bibel mehr dabei rauskommt, als bei mancher Talkshow? Ich denke schon. Auch wenn manche Talkshows sehr interessant sind. Aber Paulus sagt, richtet euer Verhalten nach Jesus aus. Nach ihm. Das ist wichtig. Nicht auf unsere Eingebungen und Empfindungen und Visionen, sondern das, was sein Wort eigentlich sagt. Nach ihm ausrichten. Er ist sanftmütig. Er ist gerecht. Er ist vor Liebe und Gnade. Er ist barmherzig. Und das, was er uns vorgelebt hat, das sagt er auch uns in seinem Wort. In seinem Wort, in der Bibel, wissen wir eigentlich, was er denkt. Offen sein für den Heiligen Geist heißt immer auch gebunden sein an das Wort Gottes und an Christus selbst. Paulus hat das mal so formuliert in Römer 12. Das ist eine Veränderung eurer Gesinnung. Eine Erneuerung eures Denkens, dass ihr den Willen Gottes tun wollt. Das Gute, Gott Wohlgefällige und das Vollkommene. Zielorientiert ist das, was ich tue, auf Christus hin orientiert. Bin ich in ihm verwurzelt? Lebe ich so, wie er mir das vorgelebt hat? Der zweite Aspekt ist, mit Christus kämpfen. Christsein hat etwas mit Kampf zu tun. Mit dem Kampf eigentlich, dass ich mich ausrichte nach dem, was vor Gott und Menschen richtig ist. Nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und in der Nachfolge Jesu ist es ähnlich. Menschen, die Jesus nachfolgen, leben nicht nach dem Diktat des Zeitgeistes, was momentan dran ist. Sie orientieren sich an dem Wort Gottes und an Christus. Und deshalb sind sie auch nicht immer mit dem einverstanden, was zurzeit gesellschaftlich eigentlich dran und drin ist. Ich möchte uns aus gegebenem Anlass, weil wir ja eine Bundestagsentscheidung am Freitag erlebt haben über Ehe für alle, die Stellungnahme, ein Auszug aus der Stellungnahme der Deutschen Evangelischen Allianz vorlesen. Und wer den ganzen Wortlaut haben will, den habe ich hier auch nochmal kopiert. Aber ich zitiere nur mal einen kurzen Teil daraus. Die Deutsche Evangelische Allianz dagegen hält am Eheverständnis von Mann und Frau und Familie fest. Sie sind die Keimzelle einer jeden Gesellschaft. Wird dieses Eheverständnis aufgelöst, werden sich weitere Fragen ergeben, etwa ob auch Polygamie oder Geschwisterehen legalisiert werden sollten. Auch wenn sich der Gesetzentwurf auf das BGB bezieht, führt er zu einer normativen Veränderung des Ehebegriffs. Wir halten es für verfassungsrechtlich bedenklich, die Grundrechte, die im Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 19 formuliert sind, nach den jeweiligen gesellschaftlichen Strömungen umzuinterpretieren. Oder sie aus wahltaktischen Gründen in Frage zu stellen. Grundrechte haben eine leitende und schützende Funktion für jeden einzelnen Bürger und für die Gesellschaft. Und bei der Frage nach einer Öffnung der Ehe handelt es sich nach unserer Auffassung um eine solche normative Veränderung. Wenn schon von einer Gewissensfrage gesprochen wird, dann müsste sie lauten, kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Neuinterpretation der Ehe und damit des Gesetzes, des Grundgesetzes, aus Gründen einer symbolischen Diskriminierung zuzustimmen? Da konkreten Diskriminierungen ja bereits durch die Lebenspartnerschaft entgegengewirkt werden kann. Und ich denke, hier sind ja viele Worte natürlich gemacht worden. Man muss das auch vielleicht nochmal lesen, um es auch wirklich zu begreifen. Aber im Grunde ist das, was dort entschieden worden ist von der Mehrheit des Bundestages, gegen die Ordnung Gottes, gegen seine Schöpfungsordnung und gegen die Gebote Gottes. Denn Gott hat die Ehe und die Familie eingesetzt als Keimzelle der Gesellschaft, die einfach auch unser Weiterleben und Fortleben dann auch gewährleistet. Und neben allen ethischen Gründen und Dingen, die man noch einführen kann, ist es einfach wichtig, nochmal zu sagen, wo liegt eigentlich der Segen Gottes für uns als Gemeinde, für uns als Stadt, für uns als Land und für uns als Menschen auf diesem Erdkreis, Es kann doch nur da liegen, dass wir dem gehorchen, der uns geschaffen hat, der uns geplant hat, in dessen Schöpfungsordnung die Ehe eigentlich fundamentalisiert ist. Da gehört sie hin. Und man kann sie nicht auflösen. Und da wird es eigentlich dann auch praktisch, dass wir einfach sagen, hier leben wir als Christen einfach auch anders. Klar müssen wir einer demokratischen Entscheidung Rechnung tragen, aber das ist eine andere Seite, wie wir dann persönlich damit umgehen, wie wir uns dazu stellen. Und dass wir einfach die Ehe und die Familie in den Mittelpunkt auch einfach stellen, der Gemeinschaft. Das ist wichtig. Mit Christus leben, darauf kommt es auch an. Nicht nur auf ihn zu hören, nicht nur mit ihm zu kämpfen, sondern auch mit Christus zu leben. Wem können wir denn heute trauen? Wer sagt uns, wo es lang geht? Die Finanzexperten, die Politiker, die Gesellschaft? Paulus schreibt in Vers 7, baut euer Leben auf ihn, auf Christus auf. Der Glaube wird gelebt. Es geht gar nicht anders. Richtet euer ganzes Verhalten nach ihm aus. Werdet Nachahmer Gottes, sagt Paulus an einer anderen Stelle in Epheser 4. Mimen, so wie ein Schauspieler jemanden nachmacht, so sollen wir eigentlich Gott nachmachen. Und das ist kein erhobener Zeigefinger, sondern die Hand des Bergführers, der über schwierige Strecken hinweg hilft und hinwegführt. Und das ist genau richtig, gerade für uns als Christen, dass wir eben darauf achten, was denkt Gott? Wie reagiert Gott? Was sagt er uns in seinem Wort? Und das ist eben das Ziel. Das steht ja unter dem Wort Vollkommenheit. Zielorientiert. Gerade Nachfolger Jesu müssen mit offenen Augen durch diese Welt gehen und den Hungernden zu essen geben, den Dürstenden zu trinken, den Einsamen Gemeinschaft anbieten und den Verzweifelten beistehen. Paulus sammelte in den Gemeinden für die Hungernden in Jerusalem. Was ist unsere Aufgabe, die Gott uns zeigt? Wir sind alle gefragt, die wir Christus nachfolgen. Und im Vers 7 zum Schluss steht, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und das ist auch ein Stück ein Geheimnis, wenn wir darüber nachdenken, wie wollen wir den Christus ähnlicher werden? Wie wollen wir wirklich uns einfach auch vertiefen in ihm, Wurzeln schlagen, ein Fundament haben für unser Leben, für unser Handeln? Es beginnt eigentlich mit einem dankbaren Herzen. Schauen wir auf das, was wir haben. Das darf uns schon eigentlich zum Danken führen und dahin bringen, dass wir Gott dir mit die Ehre geben. Und darauf läuft alles im Grunde hinaus, dass wir Gott die Ehre geben. Die größte Sünde, sagt Paulus in Römer 1, ist, obwohl sie wussten, dass es Gott gibt, haben sie ihm nicht gedankt und haben ihn nicht geehrt. Und wenn man sich gegen die Gebote Gottes stellt, dann ehrt man Gott nicht. Dann dankt man Gott nicht. Jetzt am Wochenende ist ein großer europäischer Politiker zu Grabe getragen worden, Helmut Kohl. Und ich sah einen Ausschnitt des Gottesdienstes und symptomatisch eigentlich für diese ganze Aussage, egal jetzt überparteilich meine ich, war eigentlich ein Lied für mich. Nun danket alle Gott. Und das ist im Grunde darauf, wo es ankommt. Dass wir persönlich für uns als Gemeinde, aber eigentlich auch als Volk, Gott die Ehre geben und ihm danken. Denn er hat uns reichlich beschenkt. Und wir dürfen einfach davon ausgehen, dass wir uns auf Christus sehen dürfen und auf ihn hören, mit ihm kämpfen und mit ihm leben, um einfach ein vertieftes, verwurzeltes Leben mit ihm haben. Ein Fundament, das den Stürmen dieser Zeit auch standhält und uns trägt. Und deswegen dürfen wir Gott danken. Das möchte ich jetzt mit einem Gebet auch tun. Lieber Herr, wir danken dir, dass du diese Welt erschaffen hast und auch uns, dass deine Schöpfung vollkommen ist. Und danke für dein Wort, das uns Richtschnur und Maßstab für unser Leben ist. Und segne du uns, Herr, wenn wir uns entscheiden müssen, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir miteinander leben, dass wir das so tun, dass dir die Ehre gegeben wird. Und wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast und auch noch schenken wirst. Amen.